Deswegen habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie an diesem blöden Gräbelchen sexuell erregt.
Na, wieso denn erregt? Das erregt mich doch gar nicht. Es ist erotisch, erotisch. Ah. Soll ich Ihnen sagen, was mich erregt? Westerwelle, das erregt mich. Jetzt, das löst bei mir Erregung aus.
Jetzt überraschen Sie mich aber wirklich.
Ich will Ihnen was sagen, Herr Dombrowski. Mich hat neulich einer gefragt. Herr Zichung, haben Sie noch Träume? Da habe ich gesagt, ja. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass jemand wie dieser Westerwelle noch mal richtig arbeiten muss. Das sage ich Ihnen. Jawohl. Natürlich, und zwar im Stahlwerk.
Ja, ist ja.
Das muss man.
Im Stahlwerk ist Kurzarbeit. Ach, kommen Sie doch auf.
Das sind doch die Tatsachen.
Ja, gut.
In dem Land stimmt doch gar nichts mehr.
Ja, wir wissen es ja
nicht. Komport Nummer 211, Kotztritt. Hallo und herzlich willkommen zum 211. Komport, den ich am heutigen entgegen Vorhersage nicht regnerischen, sondern eher ein bisschen sonnigen. Freitag, dem 28. Mai 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 34.
Oder anders ausgedrückt, 8 Stunden nach dem Beginn des Verkaufs von iPad. Und 7,5, nachdem ich meins käuflich erwerben konnte. Aber ja. Heute gibt es nicht nur ein sehr kurzes Intro, sondern insgesamt irgendwie relativ kurze Teilfolgen. Ist mir hinterher erst aufgefallen, wie wenig ich da eigentlich habe. Das Intro kommt übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35 und hatte mir spontan ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, als ich das erste Mal gehört habe. Aber ja. Inhaltlich gibt es hier jetzt allerdings erstmal wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia. Mit LHC-Meldung und iPad. Und natürlich gibt es iPad. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte Politik für diese Woche. Mit erstmal NRW, da suchen sie ja immer noch nach einer Regierung. Dann der amtierenden Bundesregierung, was die so alles für ein Mist baut. Dann dem Kotztritt, der Kochkotz tritt nämlich zurück. Und noch zwei Meldungen aus der Zensurecke. Kalik, 13 Grad, Scattered Cloud-Sieger, Cool Greetings. Die 13 Grad, die Windchillen 14, Comfort Level 12. Wind macht 11 bis 19 km/h aus dem West. Oder ist es in den West? Wie auch immer. Da bin ich jedenfalls wieder. Und iPad. So, genug gesagt. Ja, ich habe mir eben 2 Stunden lang die Beine in den Bauch gestanden, aber ich habe jetzt ein iPad im Rucksack bei mir. Und iPhone beliebt mich gerade ärgern zu wollen. Nein, ich will nicht in die iPod-Abspielanwendung. So. Sondern was ich will, ist ganz einfach. Es fängt an mit... Ja, womit fängt es denn eigentlich an? Scroll doch mal hoch. Es fängt an mit NRW, genau. Da gab es nämlich erstmal die Meldung, die christlich zensierende Union würde auf Rüttgers bestehen. Rüttgers. CDU will nur mit Rüttgers als Ministerpräsident koalieren. Die CDU will mit sich selbst koalieren, oder was? Düsseldorf. Die CDU in Nordrhein-Westfalen will nur mit dem alten und neuen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers in eine große Koalition mit der SPD gehen. Das machte ihr Generalsekretär Andreas Krautscheid im WDR deutlich. Es sei unbestritten, dass die stärkere Partei den Regierungschef stelle und auch entscheide, wer das Amt bekleide, sagte er. Die Sondierungsgespräche über eine rot-rot-grüne Koalition waren gestern gescheitert, ist vom letzten Freitag, wo ich mir irgendwie die Frage gestellt habe... Die haben sich noch nicht mal mehr zusammengesetzt. Und der Krautscheid schwafelt schon von Personalien. Na, normalerweise ist es eigentlich üblich, dass man sich erstmal irgendwie über die Inhalte klar wird, bevor man an Personalien rumdoktert. Es legt irgendwie die Vermutung nahe, die christlich zensierende Union könnte keine Inhalte haben. Ja, eine Vermutung, die sich durchaus das eine oder andere Mal aufdrängen darf. der Hahn. Ja. Das ist das eine, was ich hier nicht mag. Dann hat sich Stony zu Wort gemeldet. Stony will nämlich die Ampel. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat erneut an die FDP appelliert, in Nordrhein-Westfalen mit Sozialdemokraten und Grünen über eine Ampelkoalition zu verhandeln. Die nächsten Wochen würden zeigen, ob das Tabu der FDP mit SPD und Grünen überhaupt nicht zu sprechen aufrechterhalten bleibt, sagte er im rbb-Inforadio. Ein solcher Standpunkt sei in der demokratischen Tradition dieses Landes ungewöhnlich. Steinmeier zeigte sich erleichtert über das rasche Scheitern des Sondierungsgesprächs von SPD und Grünen mit der Linken. Immerhin, mit denen haben sie mal geredet. Auch wenn von Anfang an irgendwie abzusehen war, dass das eigentlich nur pro forma ist. Na, und die Argumente, mit denen sie die Linken abgelehnt haben, sind ja, hatte ich ja letzte Woche schon, dünn, um es mal höflich auszudrücken. Aber ja, am Samstag jedenfalls hat Stony verkündet, er will eine Ampelkoalition. Ja, ich meine, offizielle Aussage der FDP, nein. Die SPD hat es gewagt, mit den Linken reden zu wollen. Deswegen redet die FDP nicht mehr mit der SPD. Und rein formal dürfte die FDP auch nicht mehr mit der CDU reden und auch nicht mit sich selbst reden und eigentlich mit niemandem reden, weil die haben ja alle irgendwelchen Dreck in ihrer Vergangenheit. Und sei es, dass man irgendwelche Altnazis herankarren muss, wo man nicht weit gucken muss. Aber hey. Am Sonntag habe ich aus den D-Radio Wiesen Weltnachrichten die bettelnde Kraft rausgeholt. NRW-SPD-Vorsitzende Kraft appelliert an FDP, nochmals über Ampelkoalition nachzudenken. Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat die FDP aufgefordert, noch einmal ihre Ablehnung einer Ampelkoalition zu überdenken. In der Blöd am Sonntag sagte die Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Hannelore Kraft, die bisherige Absage sei ein Armutszeugnis. Sie werde die Liberalen aber nicht zu neuen Gesprächen einladen. Kraft sagte, die FDP sei nun am Zug. In der kommenden Woche will die SPD mit der CDU über die Bildung einer großen Koalition sprechen. Am vergangenen Donnerstag waren die Verhandlungen über die Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung gescheitert. Die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen berät häufig in Bottrop ihr weiteres Vorgehen. Naja, was heißt Vorgehen? Opposition, so wie sonst auch. Na, aber jetzt bettelt also auch noch die Kraft, sodass die Vermutung nahe liegt, dass eigentlich es jetzt nur noch daran liegt, ob die FDP jetzt auch nochmal wieder wortbrüchig wird. Oder ob die FDP feststellt, dass sie eigentlich doch viel lieber regieren will. Und davon hängt es dann im Wesentlichen ab. Ich meine, eine Ampelkoalition hatten wir meines Wissens noch gar nicht. Von daher bleibt da mal abzuwarten, ob da dann überhaupt irgendwas bei gelingen könnte. Aber hey, am Montag hat Kraft dann mal mit einer Neuwahl gedroht. Düsseldorf. Im Gezerre um die Regierungsbildung in NRW hat die SPD-Landesvorsitzende Hannelore Kraft indirekt mit einer Neuwahl gedroht. Das hänge davon ab, mit welcher Ernsthaftigkeit die CDU die Gespräche führt, sagte Kraft der Bild am Sonntag. SPD-Chef Sigmar Gabriel schloss eine Koalition mit der CDU unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers nicht aus. Kraft erneuerte dagegen in dem Interview ihren Anspruch auf das Spitzenamt in NRW. Daran habe sich nichts geändert, sagte sie. Sonntag ganz spät abends. Also rein formal haben die christlich zensierenden Dödel recht. Sie haben 6.000 Wählerstimmen mehr als die SPD. Sich aber jetzt schon auf Personalien zu versteifen, fällt in die Kategorie putzig. Es fällt übrigens auch in die Kategorie putzig, wenn die SPD sich auf Personalien versteift. Nur nochmal so ganz nebenbei. Na, aber hey. So, Dienstag haben dann die Grünen gebettelt. Auch Grünen-Chef Özdemir buhlt um FDP. Berlin, das Ringen um eine Regierung in Nordrhein-Westfalen geht weiter. Neben der SPD buhlen nun auch die Grünen um die FDP, um eine Ampelkoalition zu ermöglichen. Grünen-Chef Cem Özdemir signalisierte in der ARD die Bereitschaft seiner Partei für Gespräche. An uns scheitert es nicht, eine große Koalition zu verhindern oder gar Neuwahlen, von denen Frau Kraft spricht, so Özdemir. SPD-Landeschefin Hannelore Kraft hatte die Möglichkeit einer Neuwahl angesichts der schwierigen Regierungsbildung indirekt ins Gespräch gebracht. Ja, also jetzt betteln auch die Grünen und es liegt wirklich, also alle betteln sie drum. Bis auf die FDP, wo sich dann die Frage stellt, ob das bei der FDP noch irgendwie einen Grund hat, warum die so kategorisch darauf bestehen, dass wer einmal mit den Linken geredet hat, nicht mehr koalitionsfähig sei. Ja, also ist sowieso so ein ganz eigenes Demokratieverständnis, was sie an der Stelle da an den Tag legen. Aber hey, das sind die Gelben, die haben kein Demokratieverständnis. So, dann gestern gab es die Meldung, SPD beansprucht Ministerpräsidentenamt in NRW. Düsseldorf. In Düsseldorf treffen sich SPD und CDU heute zu Sondierungen über eine große Koalition. Die Sozialdemokraten fordern das Amt des Regierungschefs für ihre Landesvorsitzende Hannelore Kraft. Diese habe den Anspruch, Ministerpräsidentin zu werden. Das werde sie in den Gesprächen zum Ausdruck bringen, sagte der SPD-Vizevorsitzende Klaus Wowereit dem Hamburger Abendblatt. Der Berliner Regierungschef hält trotz der Absagen der Liberalen auch eine Ampelkoalition weiter für möglich. Na, also auch da stellt sich die Frage, warum zum Kuckuck machen die eigentlich die ganze Zeit auf Personalien? Haben die keine Inhalte? Oder heißt das, Kraft will Ministerpräsidentin werden, dafür verzichten sie allerdings auf größere Teile ihrer Inhalte? Na, weil wenn sie als nicht ganz so große Partei der größeren Partei den Ministerpräsidentenjob abnehmen will, heißt das im Wesentlichen, dass sie irgendwo denen entgegenkommen muss. Und das kann eigentlich nur bei Inhalten sein. Na? So, Regierung. Da habe ich mir dann mal Steuererhöhungen aus Sponn rausgeschrieben. Die Bundesregierung braucht dringend Milliarden im Staatshaushalt. Nach Spiegelinformationen schlägt das Finanzministerium jetzt vor, die Arbeitslosenversicherung zu verteuern. Subventionen könnten gestrichen und die LKW-Maut angehoben werden. Oder anders ausgedrückt, wir machen Steuererhöhungen, nennen es aber nicht Steuererhöhungen, weil Arbeitslosenblubber ist ja keine Steuer, das ist ja eine Abgabe. Und LKW-Maut ist ja auch keine Steuer, ist ja eine Maut. Und tralali und tralala. Und wenn wir dann noch die Mehrwertabgabesteuer-Dings, ist ja doch eine Steuer. Na, also, Spongel. Wobei ich ja von Spongel irgendwie überhaupt nichts halte. Also bis nachdem ich mir letzte Woche, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich mir da jedenfalls den Bericht vom ersten Prozesstag gegen Taus durchgelesen habe. Da dachte ich auch nur noch, ja, klasse. Das ist keine Berichterstattung, das ist Propaganda. Und zwar Propaganda von einer Seite. Da könnte man ja wenigstens Propaganda von der anderen Seite irgendwo mit dabei haben. Aber hey, Spongel. Also Spiegel Online. Am Freitagmittag gab es dann das Eurettungspaket. Bundestag beschließt Euro-Rettungspaket. Der Bundestag hat den deutschen Anteil am 750 Milliarden Rettungspaket für den Euro gebilligt. Die von Kanzlerin Angela Merkel erhoffte breite Zustimmung kam aber nicht zustande. Schwarz-Geld konnte die Kreditgarantien von bis zu 148 Milliarden Euro nur mit Mühe und der eigenen Mehrheit durchdrücken. Wieso hat die eigene Mehrheit eigentlich Mühe? Na, die eigene Mehrheit ist doch eigentlich groß genug gewesen, dachte ich. Oder sind etwa schwarz-gelbe Abgeordnete abgesprungen? Haben die so etwas wie ein Gewissen entdeckt? Für das Gesetz zur Euro-Stabilisierung stimmten 319 Abgeordnete. Die sogenannte Kanzlermehrheit liegt bei 312 Stimmen. Die Opposition warf der Koalition vor, dass ein gigantisches Hilfspaket unter Druck durchgepeitscht werden sollte. Der Bundesrat soll heute entscheiden. Ja, natürlich soll das durchgedrückt werden. Na, ist doch alternativlos. Und außerdem, wenn man das nicht in 5 Minuten beschlossen hat, dann würden ja die Weltmärkte zusammenbrechen. Na, durchregieren. Hatte ich doch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Teilfolge ich das letzte Woche als Outro deponiert hatte, aber hatte ich als Outro deponiert. So, und dann hat auch der Bundesrat ist durchgedrückt aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten von 15:36. Bundesrat und Bundestag bildigen Euro-Rettungspaket. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat den deutschen Beitrag des Euro-Rettungsschirms gebilligt. Er verzichtete jedoch darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz ist zwar nicht zustimmungspflichtig, der Bundesrat hätte aber Einspruch dagegen einlegen können. Ja, nicht zustimmungspflichtig und tralali erinnert mich irgendwie ans Zensursula-Gesetz, wo sie sich ja auch brav aus dem Weg gehoben haben. Also im Wesentlichen, der Bundesrat hat auch brav genickt, weil der Bundesrat ist ja im Moment noch in einer schwarz-gelben Mehrheit. Ja. Solange in NRW keine neue Regierung an der Regierung ist, können die schwarz-gelben Vollidioten da ja noch weitermachen. Aber ja, der Bundesrat hat dann jedenfalls am Freitag auch brav genickt. Und dann hieß es erst noch irgendwie, Hotte würde prüfen. Da gab es wohl irgendwo zwischendurch gab's mal eine Meldung, angeblich Hotte hätte das Ding bereits unterschrieben, die wäre aber falsch gewesen. Dann gab es ein Stückchen später die Meldung, Hotte würde prüfen. Und noch ein Stückchen später gab es dann die Meldung, Hotte hat aber schon unterschrieben. Und zwar diesmal wirklich. Zu mir dann nur einfiel, naja, also prüfen, der prüft nicht. Der unterschreibt. Jedenfalls, Hotte ist dann in Afghanistan zu einem Kurzbesuch eingetroffen. Wie das Verteidigungsministerium bestätigte, landete er auf dem Flugplatz des Bundeswehrfeldlagers in Mazar-i-Sharif. Dort will er mit deutschen Soldaten sprechen. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch vorher nicht angekündigt worden. Güller ist auf dem Rückweg aus China. Dort hat er unter anderem die Weltausstellung in Shanghai besucht. Am Abend soll er zurück nach Deutschland fliegen. Da hat er so einen spontanen Besuch in Afghanistan abgehalten, wo man sich auch irgendwie die Frage stellt, wozu eigentlich? Aber na gut, es ist Hotte. Da frage ich mich sowieso die ganze Zeit, wozu der gut sein soll. Aber ja, so, dann habe ich aus Fefes Blog Walfang rauskopiert. Bei all dem Mist, den die schwarze Pest gerade macht, gerät die FDP gerade ein bisschen aus dem Schlaglicht. Zu Unrecht, wie ich finde. Daher heute, die FDP ist für kommerziellen Walfang. Der Hammer ist, wie sie das begründen. Achtung, da verrenkt sich beim Lesen die Hirnwindungen. Die Koalition bekennt sich klar zum Ziel, den kommerziellen und pseudowissenschaftlichen Walfang auf Dauer zu beenden. Daher begrüßen wir die Reformbemühungen in der Internationalen Walfangkommission IWC. In dieser festgefahrenen Situation ist es nötig, im Interesse eines besseren Walschutzes Kompromisse einzugehen. Wichtig ist es, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Daher stehen wir dem aktuellen Verhandlungsvorschlag des Vorsitzenden der Walfangkommission für eine zeitweise Festlegung von Quoten offen gegenüber. Wir wollen das beenden und deswegen machen wir Quoten. Großer weißer Hund ist groß und weiß. Oder wie Pfeffer es dann zusammenfasst, wir wollen Walfang verhindern, also erlauben wir ihn. Da muss man wahrscheinlich FDP-Mitglied sein, damit diese Argumentation Sinn hat. Man muss FDP-Mitglied sein und man sollte sich bereits operativ das Großhirn entfernen lassen haben. Schätze ich mal. Aber ja. Habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. Dann Schäuble einen auf Spable gemacht. Was für ein Bekenntnis, schreibt Sponn. Wolfgang Schäuble will bei der Sanierung des maroden Bundeshaushalts nicht tricksen. Weil der Finanzminister auf ehrlichem Wege zig Milliarden Euro kürzen muss, sucht er intensiv nach Sparpotenzialen. Besonders hart wird es wohl Arbeitsministerin von der Leyen treffen. Na, dass das überhaupt irgendwie, ja, was für ein Bekenntnis, ja, ihr habt da eine Schuldenbremse, die sagt, ihr müsst sparen. Und oh Wunder, oh Überraschung, er tut das sogar. Ja, okay, bei einem Politiker ist das tatsächlich eine Meldung wert, ne? Aber so ein bisschen putzig ist es ja schon. Zwei Wochen vor der Sparklausur der Bundesregierung macht Finanzminister Wolfgang Schäuble immer deutlicher, wo er im maroden Haushalt kürzen möchte. Gern auch im Arbeitsressort. Wir müssen unsere sozialen Sicherheitssysteme so ausrichten, dass sie zur Aufnahme regulärer Beschäftigung motivieren und nicht gegenteilige Anreize setzen, sagte der Minister der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Als würde Hartz IV irgendwie Anreize setzen, nicht zu arbeiten. Für den Fall, dass es noch niemandem aufgefallen ist, aber Hartz IV-Empfänger werden von der Arbeitsagentur gegängelt, und zwar am laufenden Band. Von Leuten, die selber nur eine befristete Beschäftigung haben, zu größeren Teilen. Aber hey, in dieser Frage gäbe es erheblichen Spielraum. Das könnte uns sogar zu Einsparungen im Haushalt führen. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen teile diese Ansicht. Schäuble sagte, die Einsparungen würden auf der Koalitionsklausur Anfang Juni beschlossen. Wir werden das ganz seriös machen, ohne Haushaltstricks. Ich habe bisher nicht getrickst und ich werde weiterhin nicht tricksen, sagte der Finanzminister. Den Vorschlägen einiger Unionspolitiker, die Bildungsausgaben zu reduzieren, erteilte Schäuble dagegen erneut eine klare Absage. Wir brauchen frühkindliche Bildung und Integration, möglichst gute Schulen, hochklassige Forschung. Einsparungen auf diesen Feldern sind falsch. Solche Sparmaßnahmen, wie sie jetzt in den Ländern gefordert werden, verringerten die Chancen, Deutschlands Wachstumspotenzial zu stärken. Bla, Fasel, 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 bla. Deswegen eben gerade vorbeigeschwappt. Die Uni Lübeck wird geschlossen, weil die HSH Nordbank gerettet werden musste. Was? Ja. Aber ja, also im Wesentlichen Schäuble will an Sensursolas Etat sparen, was dann wiederum darauf hinausläuft, dass er im Wesentlichen an Hartz IV sparen will. So wie es aussieht. Na, weil bei Hartz IV ist ja immer noch viel zu viel Platz. Na, ich meine, da haben die neoliberalen Volltrottel doch schon seit Monaten rumgetönt, man könne doch an Hartz IV sparen, man könne doch an Hartz IV sparen. Da hieß es erst, nee, das wollen wir ja nicht. Und jetzt steht Schäuble mit der Rückenlehne an der Wand. Und jetzt fällt ihm auf, dass man doch an Hartz IV sparen könnte. Ja, ach, für den Fall, dass es nicht ohnehin schon längerfristig auf seinem Sparzettel stand. So, und dann hat Köhler auf seinem Afghanistan-Besuch auch noch ein Interview gegeben. Und zwar im Deutschlandradio. Hat er ein Interview gegeben, oder dem Deutschlandradio hat er ein Interview gegeben, und das Interview ist nur in einer verkürzten Fassung bisher zu finden gewesen. Das haben wir übrigens um 11. Und in dem Interview ist in dem Teil, der weggekürzt wurde, hat Köhler gesagt, einen Tag vor dem 61. Verkündungstag des Grundgesetzes, ganz nebenbei, allerdings müsse Deutschland mit seiner Außenhandelsabhängigkeit zur Wahrung seiner Interessen im Zweifel auch zu militärischen Mitteln greifen. Als Beispiel für diese Interessen nannte Köhler freie Handelswege. Es gelte, Zitat, ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auf unsere Chancen zurückschlagen und sich somit negativ auf Handel und Arbeitsplätze auswirken. Oder anders ausgedrückt, Köhler hat gesagt, hey, lasst uns doch Krieg führen, wenn das irgendwie wirtschaftlich für uns sinnvoll sein könnte. Nur dummerweise hat der Herr Köhler damit gerade einen unauffälligen Artikel eines unauffälligen Gesetzes mit dem Vornamen Grund verletzt, dem er eigentlich verpflichtet ist. Na, weil im Grundgesetz haben damals die Grundgesetzmacher reingeschrieben, in Anbetracht der Erfahrungen, die sie gerade vorher erlebt hatten und die auch die ganze Welt mit Deutschland erlebt hat und über die ganze Welt nicht glücklich war, dass Deutschland gar keinen Krieg führen darf. Alles, wofür Deutschland eine Armee haben darf, ist für Verteidigung. Und jetzt sagt Köhler, hey, Krieg führen für Handelszeug ist ganz toll. Das ist so ganz, ganz unter der Hand. Das ist schon eine ganze Weile die Mache, nach der da vorgegangen wird. Aber es auszusprechen, hat sich bisher niemand gewagt. Und da stellt sich Köhler hin, gibt ein Interview im Deutschlandradio und sagt, ja, also Krieg führen für Handelszeug ist toll. Kurz zusammengefasst, ne? Ist vereinfacht dargestellt, aber im Wesentlichen sagt er das. Und das fällt aber nicht weiter auf, weil Deutschlandradio erst das Interview irgendwie in ungekürzt veröffentlicht hat. Dann ist irgendwie dem Zensor, nachdem der vom Klo zurückgekommen ist, ist dem aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht so hip wäre. Der hat das weggelöscht. Dummerweise, das Internet vergisst nicht gar so schnell. Konnte man diese Passage also noch irgendwie ausfindig machen, und irgendwer hat sie dann auch ausfindig gemacht und hat sie dann auch noch im Original zitiert. Und Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, es hat dann eine Woche gedauert, bis dann auch beim ehemaligen Nachrichtenmagazin und Co. aufgefallen ist, dass da übrigens Hotte für einen Handelskrieg ist. Offizielle Reaktion inzwischen ist, das hätte er ganz anders gemeint. Ja, wie hat das denn gemeint, der Herr Bundespräsident? Übrigens, eine Anzeige gegen den Herrn Bundespräsidenten wurde auch eingereicht, weil er ja nun ganz offensichtlich gegen das Grundgesetz mit dieser Aussage zu verstoßen beabsichtige. Da wird nichts bei rumkommen, aber hey. So, dann hat Kauda Forderungen nach einer höheren Steuer abgelehnt. Unionsfraktionschef Volker Kauder lehnt Forderungen aus den eigenen Reihen nach Steuererhöhungen ab. Außer der Steuer gegen Spekulanten oder einer neuen Abgabe auf die Gewinne von Banken werde es keine Steuererhöhungen geben. Das sagte Kauder der Berliner Tageszeitung BZ. Die Regierungschefs von Hessen, dem Saarland und schließlich Schleswig-Holstein, Roland Koch, Peter Müller und Peter-Harry Carstensen halten Steuererhöhungen für nötig, falls der Haushalt mit Sparmaßnahmen nicht konsolidiert werden kann. Na, weil irgendwie eine einprozentige Steuer auf, keine Ahnung, irgendwelchen Vermögensquatsch geht ja nicht wegen, weil das wollen wir nicht. Da würden wir ja unsere Zielgruppe besteuern und das geht ja gar nicht. Na, und eine Hartz-IV-Steuer, die lohnt ja nicht. Aber hey, habe ich mir hier am Sonntag reingeklebt. So, dann kritisiert Barroso, auch wieder mal Nachspon. Die Bundesregierung will den Euro-Stabilitätspakt reformieren, doch Kommissionspräsident Barroso sieht die Pläne skeptisch. Harte Strafen für Haushaltssünder hält der Portugiese für verfassungsrechtlich fast unmöglich. Die deutsche Forderung nach Änderungen am EU-Vertrag nennt er naiv. Berlin auf europäischer Ebene ist heftiger Streit über die künftige Finanzverfassung. Bla, Fasel, Fasel, bla. Also in der FAZ hat er gesagt, es sei verfassungsrechtlich fast unmöglich, Haushaltsländern das Stimmrecht über die bereits bestehenden Möglichkeiten hinaus zu entziehen. Ja, weil es gibt da Möglichkeiten und man kann nicht einfach so sagen, hey Länder, ihr seid böse, ihr dürft jetzt hier nicht mehr abstimmen in der EU. Ja, weil man damit ihnen ja demokratisch legitimierte Mitbestimmungsrechte wegnimmt. Und das kann man nicht so einfach machen. Ich frage mich, ist das auf der anderen Seite der Straße? Gleise? Ja, muss. Und zu den Änderungen am EU-Vertrag, wie sie die Bundesregierung will, sagt Barroso, es sei naiv zu glauben, dass da nicht auch andere Staaten Änderungswünsche hätten. Ein klarer Affront gegen Kanzlerin Angela Merkel. Na, weil so frei nach dem Motto, ja, und wenn wir jetzt irgendwie die Möglichkeit nicht haben, dann müssen wir halt den Lissabon-Vertrag nochmal ändern. Nur nochmal für den Hinterkopf. Lissabon-Vertrag war das Ding, was erst irgendwie im dritten Anlauf durchgekommen ist, weil es Länder gibt wie Irland, in denen man nicht einfach so per Regierungsbeschluss beschließen kann, dass so ein Ding gilt, sondern wo das Volk befragt werden muss. Und das Volk hatte es glatt gewagt zu sagen, nein, das wollen wir so nicht. Weil dieser Vertrag, den irgendwie niemand versteht, was das eigentlich alles bedeutet, den wollen wir nicht. Ja, aber hey. So, habe ich mir hier am Montag reingeklebt. Auch von Montag kommt die Meldung, habe ich gefunden bei D-Radio Wissen Weltnachrichten und in der Tagesschau, das im November 2008 per Gesetz ermöglichte Instrument der Online-Durchsuchung ist vom Bundeskriminalamt der BKA bisher nicht eingesetzt worden. Bestätigt das Bundesinnenministerium Anfang Mai, hatte sich die Bundestagsfraktion der Linkspartei mit einer entsprechenden Anfrage an die Bundesregierung gewandt. Weil laut einem Sprecher Online-Durchsuchungen nur als Ultima Ratio gedacht wären. Na, ich habe noch so irgendwie im Hinterkopf, wie sie 2008 die neoliberalen Volltrottel rumgenölt haben. Wenn wir das aber nicht kriegen, dann werden die Verbrecher ganz Deutschland wegbomben. Jetzt haben sie es bekommen und sie haben es offiziell noch nicht ein einziges Mal eingesetzt. Oder, um einfach nochmal wieder das zu wiederholen, was ich immer wieder gerne an dieser Stelle wiederholt habe, wenn eine solche Meldung mir begegnet ist, ganz offensichtlich braucht das Bundeskriminelle Amt keine Berechtigung, Rechner heimlich durchwanzen zu können. Na, wenn sie die nicht einsetzen, die Berechtigung, die sie haben, gar nicht, noch nie eingesetzt haben, brauchen sie diese Berechtigung offensichtlich nicht. So, dann gab es von Montag, Deutschland muss sparen, aber wo? Führende Politiker von Union und FDP haben sich nun festgelegt, laut Spon. Sie wollen die Sozialausgaben kürzen, im Gespräch sind auch Hartz-IV-Leistungen. Die SPD kündigt Widerstand an, sie fordert eine Extrasteuer für Reiche. Etwas mehr als 75 Milliarden Euro wären die Schulden, die der Staat im vergangenen Jahr angehäuft hätte. In diesem Jahr dürfte die Summe noch höher liegen. Insgesamt beläuft sich die Verschuldung öffentlicher Haushalte, bla, Fasel, Fasel, bla, Spon. Na, also sie wollen jetzt an Hartz IV sparen, ganz hochoffiziell, niedrigerer Hartz IV-Satz. Na, ob der dann noch eine Überprüfung in Karlsruhe überleben würde, wäre dann die andere spannende Frage. Na, weil irgendwo kommt dann die Grenze, wo es dann offensichtlich unzureichend ist. Und, ich meine, das dauert dann 5 Jahre, ob man in den 5 Jahren noch irgendwie überleben kann von viel zu wenig Geld, ist dann noch die andere spannende Frage. Aber hey, die Regierung lässt jetzt die Hüllen fallen und jetzt kommt dann raus, ja, wir sparen da, wo eh kein Geld ist. Bei den Leuten, die es nicht haben. Däh. So. Am Dienstag habe ich mir dann eine Meldung hier reingeklebt. Der Kompromiss zum Erhalt der Jobcenter würde jetzt wackeln, weil nämlich die unionsgeführten Bundesländer noch irgendwelche Änderungen haben wollten und die SPD jetzt einen riesen Wirrwarr hinter den Kulissen anprangert. Na, also die christlich zensierende Union, die ja nun eigentlich als Regierungspartei einmal quer durchs halbe Land eine Menge Zeug hätte von alleine durchdrücken können, die will jetzt nochmal irgendwelche Änderungen? Wozu? Wohin? Warum? Gut, das Warum und das Wozu, das treffen sich da dann. Aber ja, dann ist auch Wolfgang Bosbach, den ich immer gerne Schwafbach nenne, auch wieder aufgetreten. Härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten. Köln-CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hat härtere Strafen für Gewalt gegen Polizisten gefordert. Der Angriff auf einen Polizeibeamten sei mit demselben Strafrahmen bewährt wie unerlaubtes Wildangeln. Och, da lässt sich bestimmt auch noch so die eine oder andere Straftat finden, die ähnlichen Strafrahmen hat. Na, von daher braucht man sich da jetzt irgendwie nicht so krampfhaft anstellen. Das könne nicht sein, sagte Bosbach dem Kölner Stadtanzeiger. Es sei auch völlig schräg, dass es für einen Angriff auf einen Polizeiwagen bis zu 5 Jahre Haft wegen Sachbeschädigung gebe. Für einen Angriff auf Polizeibeamte drohen maximal 2 Jahre. Ja, da ist vielleicht die 5 Jahre Haft ein bisschen viel, ha? Na, auf die Idee kommt er nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Bosbach auch, also erstens, er hat immer nur diese eine Platte. Mehr Strafen. Na, es wird langweilig, wenn es das nicht ohnehin schon seit Jahren ist. Und dann fällt dem Herrn Bosbach auch irgendwie nicht auf, dass Polizeibeamte, die mit Machtmonopol ausgestattet, mit Gewaltmonopol ausgestattet, auf Bürger einschlagen und treten, überhaupt gar nichts zu befürchten haben, weil die nämlich noch wieder geschützt werden. Und anstatt da mal irgendwie seine dämliche Fresse aufzumachen und zu sagen, es kann doch nicht sein, dass Polizeibeamte, die auch noch vermummt tätig sind im Regelfall, die also auch nicht identifizierbar sind für den normalsterblichen Bürger, dass die auf Bürger einschlagen und treten können, ohne dass denen dann eine noch viel härtere Strafe droht, weil sie ja eigentlich wissen müssten, was sie da tun. Na, aber hey, habe ich mir hier gestern reingeklebt. So, dann hat die Kriegsrechtfertigung es auch in die Frankfurter Rundschau geschafft. Nach seinem Blitzbesuch in Afghanistan hatte Köhler am Samstag im Deutschlandradio Kultur die Einschätzung geäußert, dass im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig sei, um die Interessen der deutschen Wirtschaft zu wahren. Und CDU-Politiker Ruprecht Polenz sagte dann, Köhler habe sich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Das Interesse Deutschlands an freien Handelswegen stehe in keinem Zusammenhang mit dem Militäreinsatz in Afghanistan, stellte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag des Bundestages im Deutschlandfunk klar. Dort gehe es um die regionale und internationale Sicherheit. Bla, 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 bla. Also im Wesentlichen rudern die dann da alle lustig. So, wer jetzt nicht mehr rudert, der Kotztritt. Da gab es am Dienstag 9.59 Uhr von ZDF Online bei Twitter die Meldung: nach ZDF-Informationen legt der hessische Ministerpräsident Roland Koch zum Jahresende alle politischen Ämter nieder. Das habe ich dann hier erstmal reingeklebt und gesagt, so okay, da gucken wir mal. Dann hat sich das auch weiter verdichtet, weil interessant ist, dass irgendwie nur das ZDF die Informationen erstmal hatte und alle sich immer auf nach ZDF-Informationen berufen haben. Dann gerüchtete es auch den hessischen Innenminister Volker Bouffier, CDU, den könne es als Nachfolger heranziehen. Bouffier, der übrigens im Moment gerade einen Untersuchungsausschuss gegen sich laufen hat, wo die Frage geklärt werden muss, ob er denn einen Polizeipräsidenten ohne Ausschreibung auf sein Amt gesetzt hat. Einen Polizeipräsidenten, mit dem er rein zufällig vielleicht auch persönlich irgendwie verbandelt ist. Aber hey, der soll dann jedenfalls der Nachfolger werden. Dann hat auch noch die Agrarministerin Hessens gesagt, sie würde zurücktreten. Ihren Rückzug begründete die Ministerin demnach mit dem Abgang Kochs aus der Politik, den sie intern als ihr Vorbild bezeichnet hatte. Die Lautenschläger heißt sie, glaube ich. Und die war eigentlich oder hätte eigentlich auch Nachfolgerin werden können von dem Roland Kotz-Koch. Aber wenn sie gleichzeitig mit ihm zurücktritt, dann wird das natürlich nichts. So, dann hat sich auch nochmal bestätigt, dass Bouffier es werden soll. Da haben die Parteigremien, Landesvorstand und die Kreisvorsitzenden der Hessen-CDU haben dann einstimmig beschlossen, dass nur der es werden darf. So wie üblich. Also sie haben sich das da irgendwie zurechtgemauschelt. Was ja dann schon die nicht ganz unberechtigte Frage aufwirft, ob das eigentlich alles noch irgendwie demokratisch ist oder ob die da in der Partei nur so tun. Aber ja. So, parteiintern innerhalb der christlich zensierenden Union soll dann irgendwie der Dillig aus Thüringen mehr Aufgaben bekommen. Ist der überhaupt aus Thüringen? Bla 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 bla, Dillig. Nee, Sachsen, nicht Thüringen. Na, also im Wesentlichen, da ist jetzt irgendwie die lauteste Stimme abgehauen. Und das Interessanteste ist, dass auf der Pressekonferenz der Herr Kotz-Koch gesagt hat, ja, das hätte er jetzt irgendwie schon länger in der Planung und Frau Merkel wüsste auch. Dass dann irgendwie die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck er eigentlich die ganze Zeit immer so laut rumdröhnt. Na, und er will, wie war das jetzt irgendwie, im Juni, Juli, will er nicht wieder zum parteistellvertretenden Parteivorsitzenden oder Landesvorsitzenden sich nominieren lassen. Und dann 31. August sein Ministerpräsidentenamt und sein Landtagsmandat loswerden. Und dann ist er weg und geht irgendwie in die Wirtschaft und es soll angeblich schon bekannt sein, wohin. Also nicht Bouffier, Jung, der im die Radio Wissen interviewt wurde, wollte das dann bereits wissen. Aber er hat es nicht gesagt, so ungefähr. So, dann gab es auch nochmal eine Bundestagsdebatte zum Thema Zensur. Da hat die christlich zensierende Union was von Ultima Ratio und Handlungsoption geschwafelt, weil die wollen die Internetzensur einfach immer noch haben. Und die haben auch bis heute nicht verstanden, warum das eine dumme Idee ist. Zu mir dann nur einfällt, eine Merkbefreiung per automatischer Parteimitgliedschaft wäre eine schöne Idee. Bin ich gerne bereit, euch ein Merkbefreiungspapier auszustellen. Dehe. Ja, nachdem ich hier jetzt gar keine Zeit mehr habe, kann ich mir die ganze Heise-Meldung gar nicht durchlesen. Dann gab es gestern noch die Meldung, die FDP Schleswig-Holstein plant den Ausbruch aus dem Glücksspielmonopol, um die Staatskasse aufzufüllen. Doch die illegale Konkurrenz im Netz ist groß. Deshalb will die schwarz-gelbe Koalition mit Internetsperren dagegen vorgehen. Anführungszeichen, eine entsprechende Regelung ist vorgesehen, räumte Wolfgang Kubicki am Mittwoch auf der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiel auf Nachfrage ein. Die Landtagskoalitionen hätten sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der Sperranordnungen gegenüber Internetanbietern ermöglicht, sagte der Fraktionsvorsitzende der FDP im Kieler Landeshaus nach dänischem Vorbild. Oder anders ausgedrückt, die FDP, die vor der Bundestagswahl immer so laut getönt hat, dass sie doch so gegen Zensur sei, hat nicht nur verhindert, dass eine offizielle Rüge gegen das Zensilia-Vorhaben, also die europäische Zensur, ausgesprochen wird, sondern hat jetzt in Schleswig-Holstein wohl auch vor, eine Internetzensur zu verwenden, um ein Glücksspielmonopol durchsetzen zu können. Na, weil das ist ja so wichtig, dass nur die offiziell vom Staat subventionierten, also nur der Staat, an Glücksspielgeld verdienen darf. Er ist sehr gut. S-Bahn. Ja, offiziell soll das alles ganz anders gemeint gewesen sein, aber sagen wir mal so, der Hendrik Widuwild hat auch in den Netzpolitik-Kommentaren gesagt, also er hat Kubicki gefragt und Kubicki hat das so gesagt, wie er das hier wiedergibt. Und da gehe ich dann erstmal davon aus, solange mir nicht irgendwie eine offizielle Distanzierung von dieser Aussage irgendwo begegnet, dass das wohl so sein könnte. So, und was jetzt auch so ist, ist, dass wir jetzt in der Musikecke ankommen. Da wohnt auch diese Woche nochmal wieder Alison Krauss mit dem 6. Titel aus dem Album This Little Bird, Ce Petit Oiseau, mit dem Namen Silence. Der 6. Titel, der ist 5 Minuten 57 lang. Gefunden habe ich das Album und noch viel mehr bei Jamendo. Gefolgt ist das Ganze von einem Querinterview mit einem Herrn Bofinger vom 20.05., 4 Minuten 44. Das kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann mal keine Regen, sondern Sonne. Zumindest ein bisschen, aber es ist deutlich kühler als letzte Woche. Und danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Jetzt viel Spaß mit Silence von Alison Krauss und dem Bofinger-Interview von Quer. Darkness of your soul, following your call.
carry you. Bring them to me. And
aus Berlin ist uns jetzt einer der fünf Wirtschaftsweisen zugeschaltet, Professor Peter Bufinger. Herr Bufinger, um unsere Währung zu stützen, müssen wir unerbittlich sparen, hat die Kanzlerin gesagt, denn wir hätten jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt. Sehen Sie das genauso?
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, wer wir ist, der da über die Verhältnisse gelebt hat. Die Kanzlerin hat recht. Der Staat hat in den letzten Jahren über seine Verhältnisse gelebt, aber nicht, weil er mit dem Geld nicht umgehen kann, sondern weil er die Löcher in den Bankbilanzen stopfen musste, die durch die Finanzkrise entstanden sind. Wenn man mit wir die ganze Volkswirtschaft meint in Deutschland, also neben dem Staat auch die Unternehmen und die privaten Haushalte, dann haben wir nicht über, sondern unter unseren Verhältnissen gelebt. Insgesamt ist in Deutschland in den letzten 10 Jahren rund 1 Billion weniger ausgegeben worden, als eingenommen wurde. Das heißt, es gibt kaum ein Land in der Welt, das so unter seinen Verhältnissen gelebt hat wie Deutschland.
Da kann jetzt aber die Regierung natürlich wenig machen. Die kann ja schlecht befehlen, ihr müsst jetzt eure Sparguthaben plündern.
Nein, das nicht. Aber es ist natürlich wichtig, dass man jetzt nicht wie die Kanzlerin sagt, wir haben über die Verhältnisse gelebt, um damit auch in der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, dass wir uns jetzt alle einschränken müssen, also auch als Bürger oder auch als Unternehmen. Die Antwort, die Deutschland auf die Krise geben müsste, wäre, dass wir mehr ausgeben. Insbesondere, dass wir sehr viel mehr von dem Geld, das wir bei uns sparen, auch bei uns in Deutschland investieren und es nicht im Ausland anlegen.
Ja, wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben sollen, die Steuern aber nicht gesenkt werden können, weil der Staat kein Geld hat, müssten die Löhne steigen. Aber auch das kann die Regierung ja nicht befehlen. Wir haben ja Tarifautonomie.
Ja, aber die Regierung könnte einiges tun, um das Investieren in Deutschland attraktiver zu machen. Ich denke da an die Eigenheimzulage, ich denke an Abschreibungen für Investoren, die Wohngebäude kaufen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man zusätzliche Prämien gibt für Unternehmen, die ihre Produktionsanlagen durch energiefreundlichere, umweltfreundlichere Anlagen ersetzen.
Jetzt haben wir gerade im Film gesehen, viele Menschen haben Angst vor Inflation, die mögen den Euro nicht, die gehen ins Gold. Ist diese Angst berechtigt?
Ich halte die Angst nicht für berechtigt, aber sie wird ja von den Medien ganz schrecklich geschürt. Einfach deswegen, weil die Medien es toll finden, schlechte Nachrichten zu bringen. Aus meiner Sicht werden wir eher in den nächsten Jahren eine Phase haben mit relativ niedrigen Inflationsraten. Einfach deswegen, weil die Staaten jetzt überall, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Spanien, in Deutschland, in Großbritannien, auf die Bremse treten. Sie werden also sparen. Das dämpft die Nachfrage. Und wir haben zusätzlich ja auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. Das heißt, auch die Löhne werden nicht sehr stark steigen. Also insgesamt stehen die Zeichen ganz klar auf eine Phase mit sehr niedrigen Inflationsraten, sogar fast in Richtung einer deflationären Entwicklung.
Ja, woher kommt denn dann diese merkwürdige Hysterie, wenn Sie das überhaupt nicht sehen können? Also war diese ganze Euro-Angst, die wir jetzt in letzter Zeit gehabt haben, völlig aus der Luft gegriffen?
Man muss jetzt wieder ein bisschen differenzieren. Die Angst, dass wir eine hohe Inflationsrate im Euro kriegen, halte ich völlig aus der Luft gegriffen. Schauen Sie sich gerade die Geldmengenentwicklung an, also das, was die Menschen tatsächlich auf der Bank haben, was sie an Geld in der Tasche haben. Die Geldmengenentwicklung stagniert seit anderthalb Jahren. Da ist also überhaupt keine Inflationsgefahr. Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Leute nicht so richtig erkennen, dass das, was der Staat jetzt mit seinen Paketen macht, mit seinen Mitteln, die er einsetzt, ja nicht dazu dient, zusätzliche Nachfrage zu entfalten, sondern es ist Geld, das eingesetzt wird, um Löcher in Bankbilanzen zu stopfen, die durch die Finanzkrise entstanden sind. Das heißt, wenn der Staat jetzt nicht reagieren würde, dann würden wir eine Implosion erleben, eine massive Deflation, und diese ganzen Staatspakete sorgen dafür, dass wir eine solche Entwicklung nicht bekommen, aber es sind keinesfalls ein Beitrag dazu, dass wir in eine inflationäre Entwicklung kommen.
Also am Ende ist auch an dieser Entwicklung, letztlich sind dann die Banken schuld, die uns mit dieser Bankenkrise dieses Loch in den Haushalt gerissen haben.
Ich glaube, wir machen uns es dabei ein bisschen zu einfach. Ich sagte ja zu Beginn, dass Deutschland unglaublich viel Geld gespart hat, also vor allem die privaten Haushalte, die Unternehmen. Und dieses viele Geld, das bei uns gespart wurde, musste ja auch irgendwo angelegt werden. Und wenn eine Volkswirtschaft insgesamt Geld spart, dann kann sie das nur im Ausland anlegen. Das heißt, es blieb gar keine andere Möglichkeit, als diese hohe Ersparnis, die wir hatten, in Ländern anzulegen, in denen Schulden gemacht wurde. Und das waren eben die Länder in Südeuropa, das waren die Länder in Osteuropa und das waren die angelsächsischen Länder. Ich finde also, die Banken jetzt hier zum Hauptschuldigen zu machen, ist nicht angemessen. Die Banken waren ein Mechanismus, mit dem diese Ersparnisse in die anderen Länder getragen wurden. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass wir sehr viel gespart haben und in Deutschland dafür keine investiven Verwendungen gefunden haben.
Herr Professor Bofinger, vielen Dank nach Berlin.
Ja, gerne.